Stellen wir uns einmal einen alten Mann vor, der Vorbereitungen trifft, seinen geliebten Sohn zu opfern. Einen Sohn, den er sich doch so sehnlichst gewünscht hatte und über den sich er und seine Frau Sarah so gefreut hatten, denn es war ja auch das einzige gemeinsame Kind der beiden. Doch jetzt stand Abraham vor der schwersten Entscheidung seines Lebens, nämlich genau diesen Sohn, diesen Isaak, zu opfern. Was würde diesen Vater wohl dazu bewegen, so etwas für Gott zu tun? Nun, der Apostel Paulus liefert uns die Antwort in Hebräer 11, Vers 17. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Bibelstelle gerne einmal mit aufschlagen und dort auch aufgeschlagen lassen, die Bibel. In Hebräer 11, Vers 17 heißt es, durch Glauben brachte Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak so gut wie als Opfer dar. Und der Mann, der die Verheißung gern empfangen hatte, versuchte, seinen einzig gezeugten Sohn als Opfer darzubringen. Also was war es? Glauben war es, den Abraham hier in Jehova setzte. Aber worauf beruhte dieser Glaube? Was können wir daraus lernen und wie können wir in unseren Lebensumständen einen ähnlichen Glauben haben? Nun, Abrahams Glaube kam nicht von ungefähr. Er wusste bestimmt schon sehr viel über Jehova und wie dieser stets handelte. So kannte Abraham zum Beispiel die Geschehnisse in Eden und wie Jehova auf die Auflehnung Adams und Evas reagierte. Statt die Rebellen sofort zu vernichten, war Gott barmherzig gewesen und kündigte sogar noch in Eden in einer Prophezeiung eine Lösung für die künftigen Probleme der Menschheit an. Und über all dies, auch über diese Verheißung, wusste Abraham offenbar Bescheid. Als die Menschheit dann weiter zur Schlechtigkeit voranschritt, ließ Gott durch treue Männer wie Henoch oder auch Noah vorsorglich warnen, bevor er dann schließlich die Bösen durch eine Sintflut vernichtete, während er andererseits Noah und sieben andere, gemäß 2. Petrus 2, Vers 5, in Sicherheit hielt. Auch von diesen Geschehnissen wusste Abraham. Überhaupt konnte Abraham sehen, wie Jehova Menschen, die er liebt, auch immer behütet und beschützt. So erlebte zum Beispiel Abraham mit, wie sein Neffe Lot und auch dessen Töchter von Jehova gewarnt und dann schließlich auch gerettet wurden, als Sodom und Gomorra vernichtet wurde. Später, nachzulesen in 1. Mose 20, beschützte Jehova einmal Abrahams Frau Sarah und verhinderte, dass sich König Abimelech an ihr verging. Und all das wusste Abraham, all das hatte er erlebt. Er hatte auch erlebt, wie Jehova Menschen, die auf ihn hören, segnet. So folgte er, wo er schon 75 Jahre alt war, der Aufforderung Jehovas aus Haran, also der Stadt, wo er sich niedergelassen hatte, wegzuziehen, um schließlich in einem fremden Land in Zelten umherzuziehen. Aber dafür wurde Abraham von Jehova reich gesegnet. Jehova schenkte nämlich diesem treuen Mann einen Sohn, zu einem Zeitpunkt, der vom biologischen Standpunkt aus völlig ausgeschlossen gewesen wäre, denn Abraham war bereits um die 100 und Sarah um die 90 Jahre alt. Dass Sarah die Ankündigung, einen Sohn zu erhalten, sogar zunächst für einen Schatz hielt, zeigt, dass hier Jehova offensichtlich ein Wunder wirken musste, um die Zeugungskraft der beiden wiederherzustellen. Aber aus all dem, was Abraham bereits über Jehova wusste und was er auch selbst alles schon selber miterlebt hatte, entwickelte Abraham einen festen Glauben zu Jehova und hatte ein enges Verhältnis zu Jehova aufgebaut. Und jetzt denken wir noch einmal an die eingangs erwähnte Szene. Abraham sollte seinen Sohn als Opfer darbringen. Hatte Abraham in diesem Moment einen blinden, gar wahnhaften Glauben? Nein. Abraham wusste ja genau, dass das, was Jehova versprach, auch eintraf. Und Jehova hatte versprochen, dass sich aus seinen Samen alle Nationen der Erde segnen würden. Und gemäß 1. Mose 21, Vers 12 wurde Abraham gesagt, durch Isaak wird es sein, was dein Same genannt wird. Und somit müsste dieser Isaak auch lange genug leben, um eigene Kinder zu haben. Und Obwohl sich jetzt Abraham über die genaue Vorgehensweise Jehovas nicht im Klaren war, setzte er sein volles Vertrauen in Jehova. Und das, was er dachte, wurde in Hebräer 11, Vers 19 geschildert. Da heißt es nämlich, doch rechnete er damit, dass Gott imstande sei, ihn sogar von den Toten aufzuerwecken. Und es sind bildlicher Weise empfing er ihn auch von dort. Also Abraham rechnete damit, dass Jehova das Problem irgendwie lösen würde und wenn er Abraham wieder zur Auferstehung bringen müsste. Ein wirklich starkes Vertrauen, aber gestützt auf einer genauen Erkenntnis Jehovas. Jetzt ist es ja auch so, dass wir die Verheißungen Gottes kennen. Haben wir aber auch ein solch großes Vertrauen in Jehova, wie Abraham es hatte? Wir werden vielleicht nie in eine solche Situation hineinkommen wie Abraham. Doch schon in weitaus weniger dramatischen Dingen mag sich zeigen, wie gut unser Verhältnis zu Jehova ist. Denken wir nur daran, dass Abraham ja auch seine Heimatstadt verließ. Und auch in diesem Moment war ein gutes, vertrautes Verhältnis zu Jehova nötig. In ähnlicher Weise lassen sich auch heute viele Brüder von Jehova für bestimmte Dienstvorrechte gebrauchen. Sie unterstützen fremdsprachige Gruppen oder verlassen, mitunter mit der ganzen Familie, ihre Heimatversammlung, um dort zu dienen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Wie zum Beispiel auch Bruder Uwe Pöhmann, der hier gerade auf der Bühne erschienen ist. Ja, Bruder Pöhmann, du stammst ja eigentlich aus der Versammlung Ebersbrunn. Bisher hattest du bis zum Saal ungefähr 300 Meter. Ja, und jetzt bist du mit deiner ganzen Familie in die Versammlung Schneeberg umgezogen und da wurde Hilfe dringend benötigt und du dienst dort als Dienstamtgehilfe. Wie kamst du dazu?
Ja, ich habe das Vorrecht, seit ca. 4 Jahren ungefähr, als Dauerhilfspinner zu dienen. Aber wollte gerne mehr machen für Jehova. Diensttechnisch war das nicht möglich. Und so hat man sich noch aus anderen Betätigungsfeldern umgeschaut, nach Herausforderungen gesucht und so sind wir in Schneeberg gelandet.
Wie wichtig ist bei solcher Überlegung ein gutes Verhältnis zu Jehova?
Also ich denke, dass ohne dieses enge Verhältnis man gar nicht auf die Idee kommt, sowas zu machen. Das ist wie der Motor, die Antriebskraft, um sich einfach zur Verfügung zu stellen, so ein enges Verhältnis.
Und welche Opfer musst du so bringen?
Ja, es ist klar, es ist ein Familienprojekt. Ne? Und wir haben da ja viele enge Freunde in der alten Versammlung in Ebersbrunn. Auch unsere Kinder hatten einen sehr viel gleichaltrigen Anhang, waren gut eingebunden. Und das war schon ein Opfer, dann einfach zu gehen. Ne? Aber die Brüder in Schneeberg haben uns ja ganz lieb aufgefangen, die haben uns da schön unterstützt. Und die anfänglichen Tränen, die da geflossen sind, waren nur schnell vergessen.
Und gab es noch besondere Schwierigkeiten für dich?
Ja, für mich persönlich war das größte Problem eigentlich der gut gemeinte Rat von Brüdern, der aber eher gebremst hat, als das ganze Vorhaben zu unterstützen. Das hat mir schon zu schaffen gemacht. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass ich da viele Nächte im Gebet mit Jehova verbracht habe. Aber letztendlich stellt sich ja die Frage, für wen tue ich das? Ich tue es für Jehova und er segnet das auch.
Wie merkst du Jehovas Segen?
Ja, zum Beispiel den Mehraufwand, den wir jetzt materiell betreiben, den merken wir nicht wirklich. Also Jehova segnet uns da reichlich. Ist auch so, dass wir durch den Wechsel der Versammlung keine Freunde verloren haben, sondern wir haben viele Brüder und Schwestern und liebe Freunde dazu gewonnen. Und das ist ein Segen, den man in Worte eigentlich nicht fassen kann. Auch ist es so, dass ich mittlerweile sehr viele Vorrechte wahrnehmen darf, Aufgaben durchführen darf. Und das wird von den Brüdern in Schneeberg sehr geschätzt. Aber im Umkehrschluss ist es mich wieder Jehova noch näher bringt. Also das Verhältnis wird dadurch noch enger.
Vielen Dank dir und allen Jehovas Segen. Wir sehen also, es gibt viele Möglichkeiten für uns zu zeigen, ob wir auf Jehova vertrauen. Ob wir uns von ihm motivieren lassen und ob wir dann auch opferbereit sind. Ja, wenn wir das tun, und das wurde hier auch deutlich, dann wird unser Verhältnis zu Jehova immer besser werden. Das waren ja auch genau die Eigenschaften, die Abraham ja auch hervorbrachte. Abraham hat selbst wahrscheinlich zeitlebens nie begriffen, warum Jehova von ihm verlangte, Isaak zu opfern. Aber wenn er einmal auferstehen wird, dann wird er begeistert sein zu erfahren, dass seine Bereitschaft, Isaak zu opfern, darauf hindeutete, dass Jehova später seinen eigenen Sohn, das Liebste, was er hatte, opfern würde. Und Abraham wird auch gerührt sein, zu erfahren, dass er für uns als Christen ein gutes Beispiel echten Glaubens wurde. Ja, Abraham wird nie bedauern, was er aus Glauben alles auf sich genommen hat. Und das wird uns ganz genauso gehen. Sind wir entschlossen, es Abraham gleich zu tun? Sind wir bereit, einen solchen Glauben und ein solches gutes Verhältnis zu Jehova zu entwickeln? Bestimmt. Aber sicher können wir auch noch von anderen treuen Personen lernen. Und Bruder Thomas Mörsch spricht jetzt über das Thema mit uns, Männer und Frauen, die Jehova nahe geblieben sind, nämlich Ruth.
Stellen wir uns einmal zwei Witwen vor, eine jüngere und eine ältere, die eine lange Reise machen. Sie sind zwar an sich zusammen unterwegs, aber die Bedeutung dieser Reise für beide ist ganz unterschiedlich. Um wem handelt es sich denn dabei? Um Ruth und Naomi, ihre Schwiegermutter. Für Naomi geht die Reise zurück in ihre Heimat Juda. Und für Ruth, aber aus ihrer Heimat Moab hinweg, versuchen wir uns doch einfach mal vorzustellen, was das alles für sie bedeuten mag. Was jemand zurücklässt, was ihm vertraut war. Verwandte, Bekannte, Freunde, Gewohnheiten oder auch Bräuche, die man schon von Kindheit an kennt. Wieso nimmt diese Ruth das einfach alles auf sich? Nun, am besten, wir lassen sie selbst sprechen. Und deshalb wollen wir uns mal gemeinsam im Buch Ruth das Kapitel 1 anschauen, den Vers 16. Und dort sagt sie uns, warum sie das tut. Und Ruth sprach dann, dräng mich nicht, dich zu verlassen, davon umzukehren, dich zu begleiten, denn wohin du gehst, werde ich gehen, und wo du die Nacht verbringst, werde ich die Nacht verbringen. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Wir haben sicher erkannt, das war ihr ganz persönlicher, inniger Wunsch. Kein Zwang war dahinter, obwohl sogar ihre Schwiegermutter ihr das regelrecht ausreden wollte. Wie baute Ruth aber nun ein so enges Verhältnis zu Jehova auf? Und inwiefern ist das auch für uns alle hier heute ein gutes Beispiel? Nun, wie wir ja gehört haben, ging es nicht nur einfach darum, in Zukunft fest zu ihrer Schwiegermutter zu halten. Denn sie sagte ja, wenn wir uns noch erinnern, dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Das hatte sie versprochen. Und deshalb ging es darum, natürlich, logischerweise, sich auch dazu zu bekennen. Und sie hat bestimmt in der Vergangenheit von ihrer Schwiegermutter oder selbst von ihrem Mann schon viel über Jehova erfahren. Aber jetzt ging es um mehr. Sie wurde ein Teil der irdischen Organisation Jehovas und in diese aufgenommen. Und das bedeutete logischerweise für sie, automatisch auch bereit zu sein, deren Gesetze und Regelungen zu halten und natürlich auch so zu leben wie dieses Volk. Die biblische Geschichte zeigt uns, sie hielt ihr Versprechen. Ein Beispiel dafür ist die Regelung der Nachlese. Nach dem mosaischen Gesetz durften arme Witwen oder Fremde, die in dem Land lebten, aufsammeln, was bei der Ernte an den Rändern übrig blieb. Und Ruth tat das. Und sie arbeitete fleißig, ja diesbezüglich unermüdlich, um für sich und ihre Schwiegermutter Naomi zu sorgen. Und war niemals in irgendeiner Weise auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Durch ihren Fleiß und durch ihre Demut, die sie bekundete, wurde sie auch in Jehovas Augen immer wertvoller. Und damit für sie selbst auch das Verhältnis zu Jehova nach und nach immer enger und enger. Wie sieht es mit uns aus? Arbeiten auch wir mit dem irdischen Teil von Jehovas Organisation nach besten Kräften zusammen? und kommen dadurch Jehova auch immer näher? Das würde beweisen, dass wir die Worte des Apostels Paulus aus 1. Korinther 15, Vers 58 wirklich verstanden haben, wo es auszugsweise heißt, seid alle Zeit reichlich beschäftigt im Werke des Herrn. Warum? Weil ihr auch wisst, dass diese mühevolle Arbeit nicht vergeblich ist. Aber Ruth ging sogar noch weiter. Sie hielt sich sogar an die Regelung für den Rückkauf. Ja, was heißt das? Im Gesetz Gottes gab es Bestimmungen, wonach eine Witwe die Frau des nächsten Blutsverwandten ihres verstorbenen Mannes werden sollte, zu dem Zweck, die Abstammungslinie zu erhalten. Das muss man sich natürlich mal vorstellen für Ruth. Was bedeutete das? Nun, sie las auf jeden Fall auf den Feldern des Boas, nämlich einem Verwandten, aber Naomis, Ehren. Und jetzt, was passiert? Naomi sagt zu ihr, er ist einer unserer Rückkäufer. Und jetzt kommt's. Naomi sagt jetzt zu Ruth, sie solle sich zu Boas legen, da sie selbst zu alt ist, um die Abstammungslinie zu erhalten. Und das muss man sich versuchen, einmal vorzustellen. Aber Ruth tat dies, obwohl das bestimmt auch für sie nicht ganz einfach war und sicher auch etwas peinlich. Aber Ruth hatte etwas versprochen. Und deshalb war sie demütig. Sie war selbstlos und das segnete auch Jehova. Auch Boas ging mit ihr freundlich und mitfühlend um und lobte sie sogar dafür, dass sie sich nicht den jüngeren Männern zugewandt hat und damit nicht aus Eigeninteresse gehandelt hat, obwohl Boas ja immerhin schon ein älterer Mann war. Ruth war demütig und wollte stets das tun, was Jehova wünschte und wurde deshalb auch immer von ihm gesegnet. Denn sie wurde letztendlich sogar eine Vorfahrin Davids und damit des Messias. Jetzt fragen wir uns doch einmal, werden auch wir Jehova zeigen, dass wir selbstlos und demütig sind, indem auch wir uns an das halten, was seine Organisation vorsieht? Möchten wir mal kurz einen Bruder dazu interviewen, der uns genau von solch einer Erfahrung aus seiner Versammlung mal berichten möchte. Ja, Bruder Wabler, sei doch mal so lieb und berichte uns einfach mal von einer Beobachtung, die du in deiner Versammlung gemacht hast, die wirklich von außerordentlicher Uneigennützigkeit, aber gleichzeitig auch wirklich von Opferbereitschaft zeigt.
Ja, ein junger Bruder hat nach Ende seiner Ausbildung wirklich gute Stellen abgelehnt, um sich eine Teilzeitstelle zu suchen. Er nahm in dieser Zeit den Pionierdienst auf und begann eine Fremdsprache zu erlernen. Aber das war nur deshalb möglich, weil ihn seine Eltern den Rücken freigehalten haben und ihn auch tatkräftig finanziell unterstützt haben.
Das ist natürlich schön, aber sag mal, was wäre denn der einfachere Weg für den gewesen, für den Bruder?
Ja, aufgrund seiner wirklich guten Qualifikation lag ihm eine weltliche Karriere vor den Füßen. Aber er hat sich für Jehovas Interessen entschieden.
Das ist schön. Ist natürlich nur die Frage, hat sich das letztendlich segensreich für den Bruder ausgewirkt? Was meinst du?
Ja klar, denn er durfte im vergangenen Jahr die Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung besuchen. Daraufhin hat er Verantwortung für eine chinesische Gruppe übernommen. Und er wurde dann als zum Ältesten ernannt. Ja, er ist auch weiterhin im Pionierdienst tätig und hat auch eine Teilzeitstelle noch. Und soweit ich weiß, ist er rundum glücklich und zufrieden. Ist er doch in dieser Zeit Jehova besonders nahe gekommen und ihn auch sehr dankbar für seinen Weg, den er beschreiten durfte.
Schön, dass das so ist. Würde uns natürlich vielleicht auch mal interessieren, hat das Beispiel so eure Versammlung, da er nun offensichtlich nicht mehr in eurer Versammlung ist, irgendwie abgefärbt? Kann man da etwas
sagen? Ja, klar, also sein Beispiel hat schon auf andere Jugendliche ausgestrahlt, die nun ebenfalls in Erwägung ziehen, eine ähnliche Laufbahn einzuschlagen. Und ich kenne schon mehrere, die diesen Weg, diesen vortrefflichen Lebensweg begehen.
Schön. Vielen Dank, Bruder Wablau, für deine ermunternde Erfahrung, die uns natürlich wieder deutlich gemacht hat, wie befriedigend es ist und auch segensreich sich auswirkt, wenn man die Interessen Jehovas einfach allen voranstellt und damit die Nähe Jehovas auch hautnah verspüren kann. Vielen Dank. Ja, wollen wir uns zum Abschluss noch fragen, werden auch wir uns an Ruth ein Beispiel nehmen? Sie hat sich den Ruf einer tüchtigen Frau verdient. Sie war selbstlos, fleißig, demütig und hielt sich fest an Gottes Gesetze, was ihr natürlich auch damit automatisch half, Gott nahe zu bleiben. Ja, und es ist wirklich für uns alle sicher ermunternd und begeisternd, so viele tüchtige Frauen auch wie Ruth unter uns zu haben. Aber auch wir alle können uns an ihr ein Beispiel nehmen, indem wir uns loyal verhalten, nach besten Kräften die Interessen Jehovas vertreten und uns dafür einsetzen und uns fest auch an seine Grundsätze halten. So werden wir die Nähe Jehovas stets verspüren können. Hören wir jetzt Bruder Wohlrabe aufmerksam zu, der darüber spricht, wie Hiskia Jehova nahe geblieben ist.
Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, unter welchen Umständen Hiskia als Jugendlicher lebte? Als Sohn des Königs lebt er natürlich im Palast und wächst dort auf. Aber um ihn herum, da passieren schreckliche Dinge. Sein Vater war der König Aras, einer der schlimmsten Könige, die je in Juda regierten. Was hat er gemacht, dass er so eine Bezeichnung verdient? Er hat die falsche Anbetung, nämlich den Götzendienst im Land Juda, nicht nur zugelassen, er hat es sogar gefördert. Die heiligen Geräte, die im Tempel waren, die hat er zerstören lassen und hat anschließend den Tempel verschlossen, sodass dort keinerlei Anbetung mehr möglich war. Stattdessen hat er in der ganzen Stadt Altäre errichten lassen, wo eben falschen Göttern geopfert wurde. Er opferte diesen Göttern sogar selbst einen seiner Söhne. Er hat ihn bei lebendigem Leib eben verbrennen lassen. Als Opfer. Mit so einem Vorbild als Vater wuchs Hiskia auf. Das war auf keinen Fall das, was sich Jehova für die Kinder und Jugendlichen seines Volkes wünschte. Eltern sollen ihre Kinder lieben, für sie sorgen. In 5. Mose Kapitel 6 sagt er zu Eltern, dass sie seine Gebote im Herzen haben sollen. Und wann immer es eben geht, mit ihren Kindern darüber sprechen, sie anleiten, das zu befolgen. Von seinem Vater hat Hiskia diese Anleitung aber nicht bekommen. Wie damals Hiskia geht es heute natürlich auch vielen, deren Eltern ihnen kein gutes Beispiel darin geben, die Maßstäbe Jehovas zu halten. Diese Erziehung und Fürsorge, die Jehova für Kinder und Jugendliche vorgesehen hatte, die bleibt ihnen genauso verwehrt. Schafft es aber jemand, ohne diese Anleitung seiner Eltern, ein gutes Verhältnis zu Jehova aufzubauen? Oder führt es eben, wenn er die nicht hat, unweigerlich dazu, dass er das nicht schafft, dass er vielleicht sogar die gleichen Fehler macht wie seine Eltern? Wie war das Ganze bei Hiskia? Hat seine Vergangenheit, das, was er alles miterlebt hat, und hat sein Umfeld, also einen reuelosen Abtrünnigen als Vater zu haben, hat das dazu geführt, dass er es eben nicht geschafft hat, ein Verhältnis zu Jehova aufzubauen? In 2. Könige Kapitel 18, da wird uns gezeigt, was Hiskia machte, als er dann König wurde. Aber das macht, was sein Vater ihm vorgelegt hat, oder aber eben das macht, was Jehova von ihm möchte. 2. Könige, Kapitel 18, Und meine Auszugsweise, wir beginnen mit dem Vers 3. Und er tat fortwährend, was recht war in Jehovas Augen, gemäß allem, was David, sein Vorvater, getan hatte. Er hat sich also gute Vorbilder gesucht, wie eben diesen David, und daran orientiert. Im Vers 4, der erste Satz, er war es, der die Höhen entfernte. Er ging also ganz entschieden für die wahre Anbetung vor. Er hat gezeigt, wer für ihn der wahre Gott ist. Vers 6. Und er hielt weiterhin fest zu Jehova. Durch die Erfahrung, die er mit Jehova eben machte, entwickelte er ein Vertrauen zu ihm und hielt sich noch enger an Jehova. Die Reaktion, Vers 7, und es erwies sich, dass Jehova mit ihm war. Hiskia hatte es geschafft, ein ganz enges Verhältnis zu Jehova zu entwickeln. Dadurch, dass er sich eben gute Vorbilder gesucht hat, dass er von sich aus aktiv geworden ist, was die Anbetung betraf, und dass er ein Vertrauen zu Jehova entwickelt hat. Und diese Punkte helfen natürlich auch heute jemand, der in einer ähnlichen Situation ist wie Hiskia. Dieses Verhältnis zu Jehova kann so stark werden, dass sich selbst die größten Schwierigkeiten und Hindernisse überwindet. 2. Chroniker, das Kapitel 32, das beschreibt uns mal so eine Situation, wo Hiskias Vertrauen dann auf die Probe gestellt wurde. Jerusalem stand unter Belagerung von einem mächtigen Heer, das bereits die großen Städte der Umgebung alle eingenommen hatte. Wie reagiert jetzt Hiskia auf diese Bedrohung? In 2. Chroniker 32 in den Versen 7 und 8, da ermuntert er das Volk und spricht: Seid mutig und stark, fürchtet euch nicht, noch erschreckt vor dem König von Assyrien und vor all der Menge, die bei ihm ist. Denn mit uns sind mehr als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch, aber mit uns ist Jehova unser Gott, um uns zu helfen und unsere Schlachten zu kämpfen. Und das Volk begann sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda, zu stützen. Für Hiskia stand fest, dass Jehova sie beschützt. Und er war davon so fest überzeugt, dass er auch anderen, nämlich dem Volk, Mut machen konnte. Und wie wir gelesen haben, stützte sich das Volk auf seine Worte. Also sie vertrauten dann auch auf die Rettung Jehovas. Wenn wir es jetzt schaffen, ein genauso gutes Verhältnis wie Hiskia zu Jehova zu entwickeln, dann können auch wir mit den größten Schwierigkeiten fertig werden und schaffen es sogar noch, andere auch zu ermuntern. Fragen wir jetzt mal einen jungen Bruder, was er erlebt hat und wie er dabei Jehova nahe geblieben ist. So, Bruder Hemen, du bist 26 Jahre, kommst aus der Versammlung Bayerfeld. Du hast mir erzählt, als du 11 Jahre alt warst, hat dein Vater die Gemeinschaft verlassen und wurde aus der Christenversammlung ausgeschlossen. Für dich dann natürlich nachvollziehbar eine schwere Zeit und du hast dann auch in geistiger Hinsicht kein Vorbild mehr gehabt. Deswegen mal die Frage an dich, was hat dir eben jetzt geholfen, dich eng an Jehova zu halten?
Ja, mich haben meine Großeltern und auch meine Mutter mit in den Predigtdienst genommen. Und dadurch, dass sie immer so eifrig dabei waren, hat mich das sehr angespornt und motiviert. Und ich habe auch schon als Kind viel gebetet und habe dadurch gemerkt, wie mir Jehova viel Kraft gibt. Und diese gute Gewohnheit hat mir dann umso mehr geholfen, als mein Vater ausgeschlossen wurde.
Was hat dir dann später besonders geholfen, dein Verhältnis zu Jehova zu festigen?
Na, ich habe mit den Jahren dann gemerkt, wie in den Zusammenkünften immer mehr Wert auf das tägliche Bibellesen gelegt wurde, was ich mir bis dahin halt noch nicht zur festen Gewohnheit gemacht hatte. Also habe ich damit begonnen, wirklich jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und das hat mich Jehova noch näher gebracht.
Und trotzdem ist es ja nicht leicht, es ist entmutigend, keine Unterstützung mehr von einem Papa zu haben. Was hast du jetzt gemacht, damit du die Freude nicht verlierst?
Na, wie du schon sagst, die negativen Umstände an sich, die sind ja nichts anderes. Aber ich wollte deswegen noch gerne mehr schöne Erfahrungen mit Jehova machen und habe dann in einem Monat, wo die Dienstwoche anstand, den Hilfspionierdienst durchgeführt. Und dadurch, dass ich immer mit vielen verschiedenen Brüdern und Schwestern zusammen war, haben mir die Gespräche mit ihnen sehr gut getan und mich auch aufgebaut und natürlich auch die schönen Erfahrungen im Dienst.
Sehr schön. Und gab es jetzt noch mehr Segen, den du verspürt hast?
Ja, ich habe das Vorrecht, in unserer Heimatversammlung seit 4 Jahren als Dienstamtgehilfe zu dienen.
Da freuen wir uns natürlich für dich mit und danken dir eben, dass du uns mal einen kurzen Einblick in die Situation gegeben hast. Hiskia konnte sich seinen Vater damals nicht aussuchen. Wir genauso wenig. Was aber er und was auch wir können, ist unsere Willensfreiheit gebrauchen. Uns dafür entscheiden, Jehova zu dienen. Weder unsere Vergangenheit noch unser Umfeld, nicht einmal Satan, kann daran etwas ändern, dass wir uns entscheiden können. Die Frage ist nur, ob wir uns entscheiden, genauso wie Hiskia, dafür Jehova zu dienen, ihn zu lieben, eine enge Freundschaft zu ihm aufzubauen. Und dann eben auch zu spüren, wie er uns segnet und wie er uns hilft. Wenn uns Grenzen gesetzt sind, durch unsere Persönlichkeit, dadurch, wie wir eben aufgewachsen sind, welches Vorbild wir von unseren Eltern bekommen haben, oder auch einfach durch die Unvollkommenheit. Denn trotz großer Schwierigkeiten und unterschiedlichster Situationen kann man Jehova nahe bleiben. Und dafür ist Hiskia und das, was er erlebt hat, ein sehr schönes Beispiel. Bruder Horst Merz wird jetzt mit uns betrachten, wie Maria Jehova nahe geblieben ist.
Eine bescheidene junge Jüdin in Nazareth bekommt unerwartet Besuch. Stellen wir uns mal vor, wie sie mit ihren großen Augen den Besucher mustert. Er fragt mich nach Vater und Mutter. Er wollte zu ihr. Das ging ihr durch und durch, als er sie ganz merkwürdig ansprach. Guten Tag, du Hochbegünstigte. Jehova ist mit dir. Jehova hatte den Engel Gabriel zu Maria geschickt. Ihr blieb nicht viel Zeit zu überlegen, was war denn das für ein seltsamer Gruß? Nein, er überbrachte ihr die Nachricht, dass sie die große Ehre haben werde, eine Ehre, die es größer nicht gibt, die Mutter von Gottes Sohn zu werden. Nie hätte sich diese junge Frau vorstellen können, einmal so eine große Verantwortung zu übernehmen. Und wie würde sich die Schwangerschaft auf ihr Verlöbnis mit dem Zimmermann Josef auswirken? Wie reagieren wir, wenn Jehova etwas von uns verlangt, dem wir uns nicht gewachsen fühlen? Maria, die Jehova sehr nahe war, ist uns ein gutes Beispiel. Und wie bewies das Maria, dass sie ihrem himmlischen Vater nahe war? Das wollen wir jetzt in Lukas 1 nachlesen. Und beim Lesen wollen wir darauf achten, wie schön Maria auf die Nachricht des Engels reagiert hat. Lukas 1, 38. Siehe, Jehovas Sklavin, mir geschehe nach deiner Erklärung. Maria war sich eigentlich ihrer niedrigen Stellung so richtig bewusst. Eine Sklavin lag ganz in der Hand ihres Gebieters. Aber sie vertraute völlig auf Jehova. Sie war bereit, eine Aufgabe zu übernehmen, auch wenn sie noch nicht genau wusste, wie das alles einmal geschehen würde. Fragen wir uns wieder, wie ist das mit uns, wenn wir eine vor einer Aufgabe stehen, die uns Angst macht, geben wir uns dann bitte ganz in die Hand Jehovas und vertrauen darauf, dass er für alles sorgt, was wir dann benötigen. Dass Maria viel darüber nachgedacht hat, war ihr eine große Hilfe. Sie lernte Jehova besser kennen. Sie kam ihm dadurch immer näher. Das wird uns in dem langen Bericht in Lukas 1 verständlich, als Maria später ihre Cousine Elisabeth besuchte. Sie hatte durch vieles Nachdenken verstanden, Jehova steht mir bestimmt bei. Sie gab nie auf. Das half ihr, Gottes Sohn in der Welt Satans großzuziehen. Einfach war das für sie bestimmt nicht. Sie musste dann später den Tod ihres Mannes verkraften, mindestens 7 Kinder großziehen. Das war bei all dem Kummer ganz bestimmt eine große Verantwortung. Sie hat diese Last getragen, weil sie Jehova näher gekommen war. Genauso müssen heute alleinerziehende Mütter oft viel durchmachen und sie geben dennoch nicht auf. Schließlich musste ja Maria sogar ansehen, dass ihr ältester Sohn starb. Die Bibel sagt darüber, das war so, als hätte sie ein langes Schwert durchdrungen. Vielleicht begriff sie damals noch nicht so richtig, warum das Jehova zuließ, dass sein Sohn getötet wurde. Aber sie ertrug das alles. Gibt es auch heute Frauen, die sich wie Maria vertrauensvoll unterordnen, auch wenn sie nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt? Das könnte heute auf vieles zutreffen. Zum Beispiel, wenn sich ein Dienst in ein fremdsprachiges Gebiet öffnet. Dazu möchte ich jetzt eine Schwester befragen. Schwester Grehl, was ging da so in dir vor, als klar wurde, du solltest mit deinem Mann zusammen in vietnamesisches Gebiet gehen?
Oh, Bruder Mats, mir war eigentlich sofort klar, dass ich die vietnamesische Sprache nie so richtig beherrschen werde. Aber ich glaube, es kommt auch nicht ganz allein nur darauf an. Die vietnamesischen Interessierten, sie müssen spüren, dass wir sie gern haben. Aber ich bemühe mich trotzdem weiter.
Und was macht dir noch zu schaffen?
Ja, dass ich sonntags nicht mehr in unserer deutschen Versammlung sein konnte. Das hat mir schon sehr gefehlt.
Woher nimmst du nun die Kraft, mit den Veränderungen zurechtzukommen?
Also erstmal habe ich schon viel gebetet. Und dann mag ich einen Bibeltext besonders gern. Und das ist Psalm 34, Vers 8. Schmeckt und seht, dass Jehova gut ist. Also nicht sofort Nein sagen. Erst kosten, dann schmecken. Jehova ist gut.
War das so?
Ja, wir haben gekostet. Und wie er es versprochen hat, es ist gut.
Und wie siehst du jetzt die Bemühungen in deinem Dienst?
Ja, jetzt habe ich die Brüder und Schwestern und die vielen Interessierten in der vietnamesischen Gruppe genauso gern wie die in meiner deutschen Versammlung. Also, kein Verlust, es ist der Zugewinn.
Wir wünschen dir und allen anderen weiter viel Freude für den Dienst als ständiger Hilfspionier im Gebiet vietnamesisch.
Danke euch. Dai chuk cho kak an chi, niu an phuk, du duk si ho ba, wao hoi ni nai.
Ihr habt natürlich alle verstanden. Sie hat uns gesagt, dass Jehova uns weiter segnet und dass sie uns einen schönen Kongress wünschen. Werden wir es auch so machen wie Maria? Wenn wir vor eine neue Aufgabe gestellt werden, ganz gleich welcher Art, denken wir bitte nicht gleich, das schaffen wir sowieso nicht. Machen wir es wie Maria. Vertrauen wir auf Jehova. Er wird uns helfen. Das kann in unserem Leben schon einmal hart kommen. Kein Leben verläuft ohne Schwierigkeiten. Wir haben gehört, sie musste sogar den Tod ihres Sohnes ertragen. Aber sie wurde sehr dafür belohnt. Lasst uns nun weiter die Bibel studieren. Intensiv darüber nachdenken, damit auch wir weiter Jehova näher kommen. Vorbilder haben wir dazu genug aus der Bibel. Abraham, Ruth, Hiskia und Maria bewegen uns doch bestimmt, Jehova ganz nahe zu bleiben.